Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Ein Gläschen Wein am Tag ist doch gut fürs Herz, steht der Aussage gegenüber, Alkohol ist Gift. Ist es jetzt ein Genuss oder ein Suchtmittel? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Podcast. Es geht um unseren Alkoholkonsum, denn das ist ein wichtiges Thema. Das Bundesministerium für Gesundheit weiß, 7,9 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Das sind jedenfalls die Zahlen aus dem letzten Jahr, 2024. Aber ab wann genau ist denn gesundheitlich riskant? Ein Glas, zwei Gläser oder drei Gläser am Tag, die Informationen sind unterschiedlich. Und Wissenschaftsjournalist und Autor Baskast hat sich dieses Thema wortwörtlich mal zu Herzen genommen und in seinem Buch »Warum ich kein Alkohol mehr trinke« eine eigene Studie gestartet. Nach dem neuesten Stand der Wissenschaft zeigt er, was wir gewinnen, wenn wir kein Alkohol mehr trinken. Und wir gewinnen jetzt hoffentlich ganz viele neue Erkenntnisse, denn er ist bei mir in der neuen Folge. Hallo Bast, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Clarissa.
Ja, ich habe es angesprochen, wer auf Wein und Bier verzichtet, lebt nicht nur fitter und gesünder, sondern verlangsamt auch den Alterungsprozess. Das ist jedenfalls so zusammengefasst die Erkenntnis aus deinem Buch. Vielleicht gehen wir aber erst einmal noch einen Schritt zurück und klären kurz, was Alkohol ist und wie er überhaupt in unserem Körper wirkt.
Oh ja, das ist natürlich ein großes Thema. Also Alkohol, also wissenschaftlich Ethanol, es gibt verschiedene Alkohole, aber den Alkohol, den wir trinken, nennt man Ethanol. Und ist ein relativ kleines Molekül, das so ein bisschen Wasser und auch ein bisschen fettlöslich ist. Und dadurch, dass es so klein ist, gelangt es im Grunde überall in den Körper hinein. Also es kann sehr leicht zum Beispiel durch Zellmembranen, durch Zellhüllen sich hindurch bewegen. Also zum Beispiel auch das Gehirn. Normalerweise das Gehirn ist sehr gut abgeschirmt. Sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Wie so eine Art sehr enger Maschenzahndraht, der das Gehirn schützt vor toxischen Substanzen. Es sind oft sehr große Moleküle, die toxisch wirken. Und für die meisten von uns ist das Gehirn ja relativ wichtig.
Für die meisten,
Insofern versucht der Körper, das zu schützen. Alkohol, aber das Ethanolmolekül ist eben so klein, dass es auch sehr leicht durch diese Blut-Hirn-Schranke gelangt und dann dort im Gehirn allerlei Effekte entfalten kann, was ja dann letztlich der Grund ist, weshalb wir Alkohol trinken. Also es greift in unheimlich viele Botenstoffsysteme hinein, viele Botenstoffe, von denen viele auch schon gehört haben werden, wie Dopamin zum Beispiel, aber auch sehr viele andere, GABA, die nicht so bekannt sind, Glutamat etc. Und man weiß inzwischen, dass zum Beispiel auf das Gehirn Alkohol, also dieses Ethanolmolekül, sehr ähnlich wirkt wie ein Narkosemittel, wie zum Beispiel Propofol, ein klassisches Narkosemittel. Dass also dein Gehirn, deine Gehirnaktivität flächendeckend runterschraubt. Das hat so eine leicht, man könnte sagen, ein Schwips ist wie so eine leicht sedierende Wirkung. Also das sind so sehr grob gesagt so Wirkungen auf das Gehirn. Es wirkt natürlich auch im Rest des Körpers, natürlich auch auf die Leber, wo dann der Alkohol, insbesondere wenn der sehr schnell getrunken wird und sehr schnell auf Alkohol auf die Leber trifft, dann in Fett umgesetzt wird. Nicht, also in den Leberzellen selber, wo sich dann Fett ansammelt und wo es dann bei sehr langfristigem Konsum zu sowas kommen kann wie einer Verfettung der Leber oder einer Fettleber. Übrigens ist das etwas, was auch so bei einem normalen Konsum, wenn man es nur langfristig genug tut, so wie ich es eigentlich auch getan habe in meinem Leben, kommt es eigentlich fast immer zu einer gewissen Verfettung der Leber. Also ich meine, die Wirkungen sind sehr, sehr, sehr vielfältig. Vielleicht gehen wir auch noch auf den ganzen dieses ganze Verdauungsrohr ein, wo es ja auch sehr wichtig ist, weil hier die Wirkung ja auch eine krebserregende Wirkung ist von Alkohol.
Ja, wir können da eigentlich ja direkt mal drauf eingehen. Wie genau wirkt denn Alkohol krebserregend?
Ja, also wenn du Alkohol trinkst, dann muss der Körper, oder muss nicht, aber man sagt ja immer, der wird dann abgebaut. Und man fragt sich, was heißt das überhaupt und warum überhaupt nicht? Und das passiert eben auch beim Alkohol. Und man sieht, dass unheimlich nicht nur wir Menschen, sondern auch viele Tiere mit Alkohol umgehen können und das heißt ihn als Nahrungsquelle, als Kalorienquelle nutzen können. Viele Menschen wissen nicht, dass Alkohol ziemlich viele Kalorien enthält, nämlich 7 Kalorien pro Gramm. Und das sind mehr als zum Beispiel die oft verteufelten Kohlenhydrate. Ja, wir sind ja immer sehr, manche haben ja Angst, zu essen, wenn sie Kohlenhydrate, wenn sie eine Kartoffel essen oder so, oder ein bisschen Reis oder Zucker. Und tatsächlich hat pro Gramm, pro Gewichtseinheit also, Alkohol mehr Kalorien als Zucker. Nämlich 7 Kalorien pro Gramm statt 4 Kalorien pro Gramm. Fett hat noch etwas mehr, nämlich 9 Kalorien pro Gramm. Aber Alkohol ist gut dabei. So, und das ist natürlich, wenn man jetzt zurückdenkt an unsere Evolution, da gab es, ist Alkohol in der Natur sehr weit verbreitet, also in Nektar zum
Wirklich,
Beispiel.
Ja?
Mhm. Oder Vergehren. Ja. Also in sehr, sehr geringen Mengen natürlich. Ja, also sehr geringe Mengen. Aber durchaus messbar in Nektar, in vergärenden Früchten etc. Nicht? Da fängt das dann schon an, dass aus dem Fruchtzucker dann Alkohol produziert wird.
Aber es braucht diesen Prozess, oder? Diesen Gärungsprozess.
Genau, es braucht so einen gewissen Gärungsprozess. Und dann, weil das so ist, haben sich natürlich viele Tiere und wir Menschen auch sozusagen die Körper daran angepasst, weil früher in der Evolution, kannst du dir vorstellen, in der Entwicklungsgeschichte, in der Savanne, in der afrikanischen Savanne, gab es keine Kühlschränke, so viel man weiß. Also man hat nie welche entdeckt, so ganz alte Kühlschränke. Und es kam auf jede Kalorie an. Ja, und also auch auf die Kalorien von Alkohol. Also man kann sich gut vorstellen, dass unsere Vorfahren, die also dieses molekulare Rüstzeug hatten, die Kalorien, die in Alkohol stecken, zu nutzen.
Ja.
Und dann darin, wie man sagt, ATP, also Adenosintriphosphat, also die chemische Energie herzustellen. Die Körper, die das konnten, hatten einen Überlebensvorteil. So, und um diese Kalorien, die also im Alkohol stecken, nutzen zu können, braucht man Abbauenzyme. Im Grunde heißt das nichts anderes, als dass dieses Ethanolmolekül umgewandelt wird in ein anderes Molekül. So, und hier entsteht eine gewisse Problematik, auch was den Krebs betrifft. Denn das geschieht in 2 Stufen, dieser Abbauprozesse. Also Alkohol wird noch im Mund, wie Kohlenhydrate auch. Wenn du zum Beispiel lang genug an so einem weißen Brötchen oder sowas so ein bisschen das im Mund behältst und das fängt schon an so zu verdauen, dann werden diese großen Glukoseketten, also die Zuckermoleküle, die in langen Ketten aneinander gekettet sind, wie so Dominosteine oder Legosteine, nicht Dominosteine, Legosteine, die werden dann getrennt und man fängt an, eine gewisse Süße zu schmecken. Also die werden von Enzymen in Einzelbausteine, in ihre Einzel-Lego-Stücke zerlegt. Und ähnlich passiert eben dieser enzymatische Abbau von Alkohol, auch schon im Mund, wo diese Enzyme stecken, die dann dieses Ethanolmolekül in ein Molekül zerlegen, in ein Zwischenmolekül namens Acetaldehyd. Und das ist ein sehr toxisches Molekül. Also Acetaldehyd hat sich als eindeutig krebserregend herausgestellt. Also es führt zum Beispiel zu Chromosomenbrüchen, zu Erbgutschäden allerlei Art, also zu Mutationen auch, die dann die Entstehung von Krebs begünstigen können. Und das passiert eben überall dort, wo der Alkohol insbesondere in direktem Kontakt mit dem Körper kommt. Also es fängt an mit den Lippen, Mund, Zunge, der ganze Rachenbereich, nicht, wenn man nur so schön in sein Beinchen schlürft und dann das Aroma entfaltet sich. Na, währenddessen wird eben schon Ethanol umgebaut in Acetaldehyd. Und es geht dann weiter in den Schluckdarm, Magen und Dickdarm. Und überall dort in diesem ganzen Verdauungsrohr sieht man, dass das Krebsrisiko erhöht ist. Und das liegt in erster Linie daran, dass in dem ganzen Verdauungsrohr dieses Acetaldehyd entsteht. Und erst wenn Acetaldehyd dann weiter umgebaut wird, was dann ja später im Körper passiert, leider, in ein Molekül namens Acetat, also Essig, das ist ein ganz, ganz normaler Essig, wie wir ihn aus der Küche vielleicht kennen, manche ihn als Diätmittel nutzen. Ist ja neuerdings auch populär geworden. Und dieser Essig ist dann harmlos. Und der kann dann genutzt werden als Kalorienquelle. Aber das ist eben dieser zweite Verarbeitungsprozess von Acetaldehyd in Essig. Und solange das nicht bewerkstelligt wurde vom Körper, wird also dieses gefährliche Acetaldehyd-Molekül in unserem Körper herum, der eben die Krebsentstehung befördert. Und es ist leider so, dass es hier keine Untergrenze oder so gäbe, wo man sagen könnte, okay, wenn du bei so viel Acetaldehyd, dann erregt das noch keinen Krebs. Natürlich wird es schlimmer, je mehr du trinkst, aber es ist eben sozusagen gewissermaßen ab dem ersten Schluck entsteht dieses Acetaldehyd, das eben krebserregend ist.
Das wollte ich genau fragen. Das heißt, du würdest jetzt schon auch sagen, und darauf basieren ja auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse quasi, es geht halt beim ersten Schluck los, egal ob ich jetzt ein Glas Wein trinke, zwei Gläser oder drei Gläser.
Ja, genau.
Natürlich erhöht sich das Risiko, aber das Risiko an sich ist ab dem ersten Moment da.
Ja, das ist so. Und dann ist die nächste Frage, okay, ab wann ist das dann bedeutsam für dein Leben? Es ist ähnlich wie Arsen oder es ist ähnlich wie Rauchen. Rauchen ist ein besserer Vergleich. Wenn du ein, zwei Zigaretten die Woche rauchst, dann natürlich ist das in gewisser Weise, sind die Substanzen krebserregend. Aber wirst du von ein, zwei Zigaretten die Woche einen Krebs bekommen? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, nicht bei der Menge. Und ähnlich ist das auch beim Alkohol. Und messbar aber wird das erschreckenderweise schon so ungefähr ab 3 bis 6 Drinks pro Woche. Und das ist ein großer Unterschied auch mit früher, wo man so dachte, okay, so 1 bis 2 Drinks am Tag, ein für Frauen, gibt es auch Unterschiede, Frauen und Männer, ein, 2 maximal für Männer, die sind halbwegs okay. Und davon ist man eben in den letzten Jahren mehr und mehr abgerückt, nicht? Also, und hier hat man, es gibt auch verschiedene Länder, die hier ihre Richtlinien verschärft haben. Was für mich ein Grund war, auch nochmal zu diesem Thema zurückzukehren und das etwas strenger zu bewerten, als ich das selber auch früher getan habe. Und man sieht eben schon so bei 3 bis 6 kleinen Flaschen Bier pro Woche oder kleinen Gläsern Wein pro Woche, nicht pro Tag, pro Woche sieht man zum Beispiel ein messbar erhöhtes Dickdarmkrebsrisiko. Und bei Frauen sieht man auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist ein bisschen ein Spezialfall, ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und da gibt es verschiedene Hypothesen, da weiß man nicht ganz genau, wie das entsteht, aber man weiß schon seit längerem, dass schon so bei so einem moderaten Konsum Alkohol, schon so bei einem Glas täglich, ganz sicher, das Brustkrebsrisiko klar messbar steigt.
Das ist ja, also das sind natürlich erstmal schlechte Nachrichten für alle, die sagen, irgendwie ein Gläschen Wein am Abend oder so, das ist ja irgendwie ein Genussmittel. Macht das denn einen Unterschied, wie hochprozentig der Alkohol ist? Also, ne, du hast jetzt irgendwie gesagt, 3 Gläser Bier in der Woche oder 3 Flaschen Bier oder eben Glas Wein, jetzt gibt es da ja auch schon Unterschiede. Ich meine, Bier, nehmen wir jetzt mal, also wenn wir jetzt kein belgisches Bier nehmen, dann sind wir ja eher so bei 4,5 bis 5%. Beim Wein sind es halt ja schon zwischen 10 und 12%. Und wenn wir jetzt irgendwie auch noch Drinks, Cocktails oder Longdrinks nehmen oder so, dann haben wir ja tatsächlich auch sehr hochprozentigen Alkohol. Macht das irgendwie einen Unterschied?
Ja, also das ist ja auch so ein ganz großes Thema, nicht? Es kommt es nur auf den Alkohol an? Gibt es Unterschiede zwischen jetzt, ist Rotwein vielleicht gesünder aufgrund dieser Polyphenole? Kommt es auf den Drink, auf die Prozentzahl an und so weiter? Also ich denke, da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Erstens einmal denke ich, ja, es macht einen gewissen Unterschied, was die Prozente betrifft, weil die Geschwindigkeit, mit der du Alkohol trinkst, das gilt auch für die Nahrung, zum Beispiel für Zuckerhaltiges, wenn du sehr schnell sehr viel Zucker in deinen Körper hinein beförderst, zum Beispiel über Softdrinks, Cola, Fanta etc., das sind so die schlimmsten, du hast so eine flüssige Form, wie beim Alkohol natürlich auch, und du hast auf einmal relativ viel, ja, wenn du, sagen wir mal, so eine ganze Dose Cola oder so auf einmal runterstülpst, dann trifft auf einmal sehr, sehr viel Zucker in deinen Körper, auf deine Leber und in deinen Körper. Und der Blutzucker steigt sehr stark an. Und das ist hat eine gewisse Problematik. Und ähnlich ist das auch bei zum Beispiel auch deine Leber damit nicht gut umgehen kann. Und beim Alkohol, beim Zucker merkst du das eigentlich gar nicht. Aber beim Alkohol ist das eigentlich das Schöne, dass du es sogar subjektiv merkst. Es macht ja einen krassen Unterschied, ob du eine halbe Flasche Wein dir an die Lippen setzt, eine Flasche Wein an die Lippen setzt und eine halbe Flasche runterkippst auf nüchternem Magen, oder ob du dieselbe Menge über ein paar Stunden mit einem schönen Fünf-Gänge-Menü, wie man das in Frankreich vielleicht macht, ja, wo es dann bis tief in die Nacht hineingeht. Ja. Jeder weiß, dass das subjektiv einen enormen Unterschied macht, nicht? Und das merkt man beim Zucker nicht, und beim Alkohol merkt man es glücklicherweise eigentlich, weil man dann vielleicht etwas vernünftiger damit umgeht. Und ja, also die Geschwindigkeit, mit der Nährstoffe, insbesondere auch Kalorien und insbesondere dann auch Alkohol in deinen Körper gelangen, die Geschwindigkeit, mit der dann der sozusagen auch von den Enzymen abgebaut werden kann, spielt eine Rolle, weil irgendwann sind die Enzyme sozusagen alle und das kann eben nicht mehr abgebaut werden, nicht? Also wenn du das langsam angehst, dann kann das schneller abgebaut werden in dieses neutrale Produkt, dieses Acetat, in diesen Essig. Wenn du auf einmal sehr viel zu dir nimmst, dann sind diese Enzyme schnell überfordert, beziehungsweise sind beschäftigt und kommen gar nicht nach. Es sei denn, du bist vielleicht ein sehr geübter Trinker, dann hast du vielleicht prophylaktisch auch mehr von diesen Enzymen. Also der Körper versucht sich ja schon anzupassen. Also das wäre ein Faktor. Dann gibt es aber sehr, sehr viele weitere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Zum Beispiel, ich meine, üblicherweise so Schnäpse, so ein Whisky oder so, trinkt man oft so ohne Essen, an der Bar vielleicht, ohne Essen, auf nüchternem Magen. Und oft kippt man ihn ja runter, so ein Wodka oder so, ist ja oft nicht so, dass man...
Oder als Absacker, ne? So
ja,
zum Verdauen.
Genau, aber oft im Klapp... Ja, das wäre sogar günstiger, weil dann hast du zumindest was gegessen, nicht?
Ja, total.
Aber so als Aperitif oder so mittags sogar... bei Geschäftstreffen in Russland oder so, da würde man den Wodka einfach runterkippen. Nicht? Das ist selten so, dass man ein Stündchen da sitzt und seinen Wodka genießt. Das, wie es ja eher ist bei einem Wein. Bei einem Bier dauert es eben viel länger, weil es so verdünnt ist. Und insofern, ich glaube, insgesamt, wenn du Alkohol trinkst, dann ist es auf jeden Fall günstiger so zu einem Bier oder einem Wein zu greifen, die man üblicherweise etwas langsamer zu sich nimmt. Der Alkohol kommt etwas weniger schnell zu sich in deinen Körper. Und man meistens ist mit Essen. Und das ist eben besonders mit Wein der Fall. Wein schneidet ja auch in Studien, Gesundheitsstudien, immer besonders positiv ab, aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen. Aber ein Grund ist wahrscheinlich auch, dass Wein üblicherweise mit dem guten Essen dann genossen werden. Ich meine, typischerweise wäre so eine mediterrane Kost, ja, wovon wir wissen, dass sie extrem gesund ist. Und so im mediterranen Bereich trinkt man dann halt oft gerne einen Wein dazu. Und so schien es halt auch oft, dass gerade Wein besonders gesund ist und dann war. Und dann dachte man, das liegt vielleicht an den Polyphenolen, den vielen Pflanzenstoffen, die in der Traube stecken und die dann auch in den Wein gelangen. Und inzwischen wissen wir, dass hier viel, viel mehr eine Rolle spielt, nicht? Zum Beispiel dieser mediterrane Lebensstil, die Tatsache, es gibt die verrücktesten Studien, also zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, dass Weintrinker einen höheren IQ haben, im Schnitt. Mhm. Im Schnitt, okay? Als Biertrinker.
Okay.
Und und ein höherer IQ, das heißt oft höherer Bildungsgrad, das heißt oft, dass die Leute sich mehr für Gesundheitsinformationen interessieren, häufiger zum Arzt gehen, aus höheren gebildeten Schichten kommen, wo man mehr so auch Fitness betreibt und so weiter. Und das heißt, hier sah man oft oder sieht man bis heute in den Studien oft, dass also Weintrinker, also ich rede gerade über so maßvolle Weingenießer, muss man sagen. Also, dass die im besonders gut abschneiden, also länger leben, einen gewissen Herzschutz haben, gesünder wirken und so weiter. Und das liegt eben an diesen, sehr viel an diesen Begleitumständen und nicht so sehr an den Polyphenolen im Wein. Wie zum Beispiel Resveratrol oder was weiß ich nicht alles, nicht? Und ja. Resveratrol ist eine dieser Pflanzensubstanzen, die in der Traube, in der Schale der Traube vorkommen, womit die Traube sich schützt vor zum Beispiel Pilzbefall und sehr beliebt geworden ist in der Anti-Aging-Community als Anti-Aging-Mittel. Und ich habe mir diese Studien auch sehr, sehr ausführlich angeguckt, weil ich gerade ein neues Buch schreibe zum Thema Supplements. Und nachdem ich mich lange mit Resveratrol beschäftigt habe, glaube ich auch nicht, dass es das Resveratrol im Wein ist, das für einen Gesundheitseffekt sorgt.
Das heißt, grob gesagt, sind es vielmehr andere Faktoren, die letztlich eben irgendwie mit diesem gesellschaftlichen Bild auch des Weintrinkers oder der Weintrinkerin einhergehen, ne? Also ich meine, auch im Gegensatz zu, also man kann ja unfassbar viel Geld auch für Wein ausgeben und das ist ja auch eine riesige Wissenschaft und so im Vergleich jetzt irgendwie zu Bier, da ist es, glaube ich, nicht so. Oder Bier wird dann halt auch eher, sag ich mal, mehr so rougher betrachtet, ne? Oder vielleicht mehr so auf der Straße konsumiert oder beim Fußballspiel oder so. Das sind ja so ein paar Klischees, wo man jetzt halt selten Menschen mit einem Weinglas irgendwie im Stadion sieht.
In gewisser Weise ehrlicher. Nicht? Also ich habe, wenn du das so beschreibst, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man hier so eine Art von Sucht, so eine Droge intellektualisiert.
Ja, total.
Weißt du, damit, mit der Schokoladennote.
Ja, genau.
Und hier ist noch die Erdbeernuance und so weiter. Man macht so eine intellektuelle Schicht drauf. Auf etwas, was letztlich geht es um den Effekt. Okay, ja. Wenn kein Alkohol drin wäre, würde keiner so reden.
Das stimmt.
Und es nicht, weißt du? Und dann kaschiert man so ein bisschen diese Sucht, die eigentlich dahinter liegt.
Ja, total.
Und beim Bier oder beim Schnaps ist es zumindest ein bisschen ehrlicher. Okay, jeder weiß, dass wir Wodka nicht trinken, weil er so irre,
weil er so lecker ist. Ja.
Ja, genau.
Deswegen trinken wir ihn auch nicht langsam, ne? Sondern deswegen wird er gekippt.
Weg damit,
einfach.
Genau, wegkippen, genau.
Total. Absolut. Lass uns doch mal ganz kurz nochmal über deine persönliche Entscheidung jetzt auch sprechen und irgendwie ja auch diese Selbststudie letztlich, die du ja für dein neues Buch auch oder dein aktuelles Buch gemacht hast. Du hast ja auch einen sehr persönlichen Zugang, sage ich mal, eine sehr persönliche Motivation, überhaupt in diese ganze Ernährungsrecherche reinzugehen. Weiß nicht, ob du davon berichten möchtest, aber die Frage wäre, was ist denn deine persönliche Entscheidung oder wie kamst du zur persönlichen Entscheidung, jetzt auf Alkohol komplett zu verzichten? Und was sind da eventuell auch Erkenntnisse auf die gesamte Ernährungsweise?
Ja, also es gab verschiedene Gründe. Also der unmittelbare Grund war, dass ich für ein neues Buch, ich hatte damals ein Buch geschrieben, Kompass für die Seele, vor ein paar Jahren. Und wie das heutzutage so üblich ist, wollen die Verlage dann manchmal einen Trailer sogar. Mhm. Und ich dachte, wow, was, wenn du solltest besser ein bisschen in Schuss kommen. Und ich fing dann an mit Krafttraining so einen Monat oder zu viel zu spät vorher. Ich hätte länger vorher anfangen sollen. Und ich dachte, okay, ich fange an mit Krafttraining und lass den Alkohol weg. Also wirklich eigentlich für meine Figur. Mhm. Weil ich hatte so das Gefühl, dass ich so ein bisschen so Fett in der Bauchregion ansetze. Und wenn die Leute mich schon als großer Ernährungspapst und so betrachten, es ist natürlich ein bisschen peinlich, nicht? Also wenn man da vor die Kamera tritt. Und ich dachte, okay, ich mach das, lass den Alkohol weg, war alles gut und prima. Und dann, das war zufällig dann so, ich wollte in ein Eisbad steigen für diesen Trailer, weil darum ging es in dem Buch, weil das eine dieser Sachen ist, die deine Resilienz stärken können. Zufällig war es so, dass im Januar 2023 die kanadischen Behörden nochmal so ein Wissenschaftsteam gefragt hatten, könnt ihr nochmal die Befunde zum Thema Alkohol zusammenfassen und im Grunde so erschreckenderweise festgestellt hatten, dass kein Alkoholkonsum, kein Level, also kein, nicht mal ein, zwei Drinks pro Woche wirklich risikolos sind. Mhm. Wie gesagt, der erste Schluck im Grunde erhöht schon dann dein Krebsrisiko. Und zu dem Schluss kam, wir müssen die offiziellen Richtlinien in Kanada hier jetzt von diesen ein bis zwei Drinks pro Tag, die okay sind, müssen wir ändern. Und das haben die gemacht und haben eben gesagt, okay, ein bis zwei Drinks sind noch halbwegs okay. Die sind risikoarm, nicht risikolos, aber risikoarm. Aber nicht mehr pro Tag, sondern pro Woche. Mhm. Und seitdem geht das in Kanada, diese offizielle Richtlinie. ein bis zwei Drinks pro Woche sind halbwegs okay. Alles, was darüber hinausgeht, ist im Grunde erhöht dein Risiko für insbesondere Krebs. Und dann, je mehr Drinks es werden, für nach und nach auch mehr andere Krankheiten. Und das hat ja dann im Sommer 2024 die DGE, also bei uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, auch übernommen im Grunde, diese neue Richtlinie. Und für mich war das eben dann der Anlass, also damals, als Kanada diese Änderung vornahm, doch nochmal mich ausführlicher mit Alkohol zu beschäftigen. Ich habe dann den Ernährungskompass umgeschrieben, das war das Erste. Dann hatte ich so das Gefühl, okay, die Leute nehmen das nicht wirklich wahr, nur weil ich den Kompass umschreibe. Die meisten haben das Buch schon, die kaufen jetzt nicht deswegen das
Neue. Nochmal das Neue,
ja. Ja, genau, warum auch? Und ich habe die Seiten dann auch gepostet, sie sind immer noch auf meinem Instagram-Kanal, also niemand muss das Buch auch neu kaufen. Also jeder kann diese Seiten auch nachlesen auf meinem Instagram-Kanal. Und vor allem aber habe ich dann, dachte ich, um mehr Leute zu erreichen, habe ich ein Video gemacht zum Thema Alkohol auf meinem YouTube-Kanal, den sich jeder auch angucken kann, also vollkommen kostenfrei natürlich. Und das Video lief dann überraschend gut. Also viele Leute haben das geguckt und die Begeisterung war eigentlich ganz groß. Ich dachte, okay, ich kriege jetzt Ärger, weil man den Leuten doch ein Genussmittel wegnimmt. Aber das war nicht so. Also viele Leute waren eigentlich froh darüber. Ich glaube auch Leute zum Beispiel, die haben einfach nur so lustlos mitgetrunken, so ein bisschen auch auf Druck der Gesellschaft, so ein bisschen auf Druck der Freunde oder so, die das eigentlich gar nicht wollten und das eigentlich ganz angenehm fanden, dass jemand sagte, oder jemand so war wie Sie jetzt und sagte, nee, ich will das eigentlich gar nicht. Und das ist auch okay, wenn ich nicht will.
Ja.
Und ich schreibe dann, daraus ist dann letztlich aus diesem Video ist das Buch dann entstanden. Und ich schreibe ja auch in dem Buch, Alkohol ist die einzige Droge, für die du dich rechtfertigen musst, wenn du sie nicht nimmst. Und ich glaube, viele fanden es nicht angenehm, ja, dass ich so negativ über Alkohol geschrieben habe. Und sie sind bis heute genervt und auch denen würde ich gerne sagen, natürlich kannst du so viel trinken, wie du willst. Das ist ja dein Körper. Aber wer bin ich, um dir zu sagen, wie viel du trinken sollst? Das ist doch gar nicht mein Anliegen. Ich meine, das Einzige, was für mich wichtig war und ist, war dieses Bild vom sozusagen, dass ein, zwei Gläschen vielleicht gesund sind oder zumindest harmlos, was ich ja notabene selber im Ernährungskompass vertreten hatte, im Jahr 2018 noch, dass sich das eben gewandelt hat durch neue Erkenntnisse. Und darauf wollte ich hinweisen, das empfand ich und empfinde ich als meine Pflicht eben, wenn das ein Fehler war oder wenn das sich herausstellt, da gibt es neue Erkenntnisse und wir haben das unterschätzt, diese Gefahr und so. War mir wichtig, das herauszustellen.
Ja, beziehungsweise, also ich finde ja an sich das ja völlig richtig, dass man eben diese Erkenntnisse auch teilen muss, dass man darüber informieren muss.
Ja.
Aber andersrum kann man ja auch einfach sagen, und darüber können wir jetzt auch nochmal ein bisschen sprechen, was sich denn tatsächlich auch einfach verbessert, wenn man kein Alkohol trinkt.
Ja.
Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man einfach auch positive Seiten zeigt, zu sagen, ich trinke kein Alkohol oder es gibt Alternativen. Es gibt ja auch wunderbare alkoholfreie Drinks, die man irgendwie, ne, so für das Gefühl quasi, was einen vielleicht davor hatte, mal an der Bar zu sitzen mit Freunden und so, das ist ja auch alles nett, aber muss ja nicht unbedingt mit Alkohol sein. Deswegen, inwiefern steigert es dann auch die Lebensqualität, wenn man kein Alkohol trinkt? Was würdest du sagen?
Ja, ich denke schon, dass es natürlich auch mit Vorteilen einhergeht. Ich meine, für mich, ich bin jetzt ja schon über 50 und da wird ja sozusagen so ein Krebsrisiko auch wirklich real. Mhm. Also es ist ja, junge Leute kriegen keinen Krebs. Also das sind Leute ab 50, 60, 70. Da bekommt man Krebs, da sind die allermeisten Krebsfälle. Und zum Beispiel Darmkrebs ist eine häufige Form von Krebs, Brustkrebs auch.
Ja.
Und insofern, dass das dieses Risiko zu senken, finde ich schon mal für mich unheimlich lohnenswert. Auch wenn man das natürlich nicht im Alltag fühlt. Man fühlt nur, dass ein Genussmittel weggefallen ist. Aber intellektuell, also ich kann das schon so mir so vergegenwärtigen, dass das wichtig für mich ist. Und dann nimmt das Bedeutung in meinem Leben an. Nur, es gibt natürlich auch so unmittelbare Vorteile. Also viele, die aufhören mit Alkohol, zum Beispiel so ein Dry January machen, berichten darüber, wie sie sofort besser schlafen.
Ja.
Weil Alkohol natürlich den Schlaf stört, insbesondere wenn man ihn abends natürlich, was wir ja tun, sehr nah an der Bettzeit dann trinken. Und besonders, wenn es dann mehr als ein Glas wird oder so, dann merkt man es doch, weil diese Sedierung, das ist natürlich nicht dasselbe wie Schlaf. Sedierung heißt, dass das Gehirn wirklich runtergefahren wird, wie bei einer Vollnarkose. Aber das ist nicht dasselbe wie Schlaf. Also du hast das Gefühl, wenn du Alkohol getrunken hast, durch diesen Sedierungseffekt, du würdest besser einschlafen und das stimmt auch. Aber Schlaf selber ist etwas, was mit sehr viel Gehirnaktivität einhergeht geradezu. Es ist nicht so, dass Gehirnaktivität flächendeckend runtergefahren wird, sondern es gibt verschiedene Schlafphasen. Und diese Prozesse werden durch Alkohol eindeutig gestört. Also wir sind einfach andere Menschen, wenn wir gut ausgeschlafen sind oder nicht. Zum Beispiel, wenn du unausgeschlafen bist, man weiß dies aus Studien, greifen Leute mehr zu Junkfood, mehr zu Zucker etc. Also du bist nicht so diszipliniert, du hast keine Lust auf Sport, irgendwie ein Training und so weiter, nicht? Und das ist der ganz große Vorzug, wenn du Alkohol aufgibst oder wenn du mal eine Pause einlegst, was eben wie beim Dry January oder so. Und ja, unter der Haube, also das ist, was du merkst, und unter der Haube sinkt nicht nur das Krebsrisiko, sondern ich habe eben schon gesagt, deine Darmflora, die ja gestört wird, kann sich erholen. Das ist sehr gut für den Darm und aus vielen Gründen dann wichtig für den Rest deines Körpers. Knochen, Muskeln können sich erholen. Also wenn sozusagen Muskeln mehr und mehr abbauen und damit einhergehend auch die Knochen mehr und mehr abbauen und weniger dicht werden, was dann in einem hohen Alter zu einem echten Problem werden kann. Das nennt man Sarkopenie und Osteopenie oder Osteoporose. Ja. Osteoporose. Und insofern kann sich auch Alkoholverzicht oder eine Alkoholpause lohnen, wenn sich die Muskeln und Knochen wieder erholen können. Und also gibt viele, viele vorteilhafte Effekte. Aber Frauen berichten auch nach ein paar Wochen kein Alkohol, dass ihre Haut schöner ist.
Gerade wenn man jetzt eben guckt, okay, wenn man jetzt sagt, Alkohol ist schlecht und so, nehmen wir dann Genussmittel weg, beziehungsweise du sagst ja auch ein Antistress. Wie könnte man das denn oder was gäbe es da für Alternativen, die du trostlos empfehlen würdest?
Also ich möchte auch gar nicht dieses Krafttraining, das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Also da gibt es natürlich ganz direkt eine Menge Alternativen wie Meditation oder Yoga oder einen Spaziergang oder eine Joggingrunde oder Sport mit den Kindern oder was auch immer, nicht? Was jetzt diese soziale Seite betrifft, ja, also ich meine, ich sage hier nicht, dass man überhaupt nicht trinken soll oder so und ich finde schon in der Tat, Alkohol ist sehr gemütlich, gerade so in einer Runde mit Freunden. Das ist einfach so. Und das ist etwas, was man bis zu einem gewissen Grad verliert, wenn man gar nicht mehr trinkt. Was ich tue, aus Gesundheitsgründen, weil die mir wichtiger sind, aber wofür ich nicht unbedingt plädiere. Also von mir aus, wenn du sozusagen Freitag mit deinen Freunden zusammenkommst, dann trink doch ein Glas oder zwei dazu. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Du erhöhst dein Risiko für Krankheiten nicht sonderlich. Du hast diesen Abend, meinetwegen mach zwei Abende draus. Und dann hast du hast also immer noch diese Momente der Gesellschaft. Und du musst also den Alkohol nicht völlig aufgeben. Also es geht mir schon mehr darum, dieses Bewusstsein für den täglichen Konsum zu schärfen, der mal als gesund galt. Und dann sieh es eher als eine Ausnahme an, als etwas, was du dann auch wirklich sehr bewusst dann feierst. Ja. Wobei du halt nicht dir dann natürlich über die Stränge schlagen solltest, weil dieses Binge-Drinking, das wusste man schon seit langem, dass das besonders gefährlich ist. Also das geht leider nicht, dass du dir die Alkoholdrinks dann aufhebst. für einen Abend. Also insofern, wenn es jetzt um meine Kinder ginge, dann würde ich auch nicht sagen, du trink bloß gar nicht oder so, sondern finde irgendwie einen vernünftigen Umgang mit dem Alkohol. Und es ist, du kannst schon auch trinken, aber tu es bitte nicht so wie ich, lerne ein bisschen dazu. Und ich habe nämlich wirklich über Jahrzehnte meine 2 Gläser Wein zum Abend getrunken,
ja.
Ziemlich regelmäßig. Und das eben auch in teils in dem Glauben, dass es okay ist, beziehungsweise vielleicht sogar günstig ist für meine Langlebigkeit. Und angesichts der Tatsache, dass sich mehr und mehr herausgestellt hat, dass es das nicht ist, habe ich mein Verhalten geändert und bin eigentlich ganz im Nachhinein auch ganz froh darum. Weil natürlich war ich auch in gewisser Weise abhängig. Also mir fiel das jetzt nicht so schwer, aufzuhören, aber in gewisser Weise bist du natürlich auch abhängig dann, wenn du so regelmäßig trinkst.
Ja, total, absolut. Also ich kann das auch nur unterstützen und auch bestätigen. Ich meine, auch bei mir war das dann so, ne, es gehört irgendwie dazu, es ist was Soziales und irgendwie, man denkt gar nicht so darüber nach, ne, weil das halt irgendwie so wahnsinnig akzeptiert ist in der Gesellschaft. Aber gerade auch, wenn man sich Zahlen anguckt, ne, es ist schockierend, was es eben für Folgen haben kann. Und bei mir war es jetzt auch einfach natürlich auch wegen der Schwangerschaft, dass man dann gezwungen war, in Anführungsstrichen, aufzuhören zu trinken. Ich habe aber jetzt auch nach der Schwangerschaft, nach dem Stillen auch nicht wieder angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, es ist überhaupt, mir fehlt es überhaupt nicht. Ich finde auch, es gibt wahnsinnig viele Alternativen. Wie gesagt, ich mag gerne auch alkoholfreien Wein. Ich finde, mittlerweile gibt es da ganz gute Sachen. Wenn man so dieses Gefühl möchte, ne, kann man sich auch in ein schickes Glas gießen. Man kann auch einen Saft nehmen oder eine Schorle oder was auch immer. Es ist halt, bei mir war es auf jeden Fall ganz viel so eher so dieses Gefühl, als jetzt wirklich so dieses, ich brauche das jetzt für meinen Körper oder für mein Bewusstsein.
Ja.
Und ja, wie du sagst, am Ende, man muss es nicht verteufeln, aber es ist schon wichtig zu sagen, es ist einfach falsch, dass ein Glas irgendwie gut ist für die Gesundheit. Nein, kein Glas ist das Beste für die Gesundheit, aber natürlich wie mit allem, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal richtig Bock habe auf, keine Ahnung, ein großes Stück Schokoladenkuchen oder so, dann muss ich mir das ja auch nicht verbieten, auch wenn ich weiß, dass natürlich irgendwie zu viel Zucker auch nicht gut ist für meine Gesundheit. Was würdest du denn zum Abschluss sagen, was du dir wünschst in Bezug auf die offensichtlich ja noch nicht genug wahrgenommenen Gefahren des Alkoholkonsums für die Zukunft? Also was wäre so ein Wunsch für dich, wo du sagst, das wäre gut, wenn wir da irgendwie gesellschaftlich hinkommen?
Na, ich glaube, es tut sich schon was. Ich habe ja echt das Gefühl, dass viele junge Leute auch es nicht mehr unbedingt cool finden, sich die Hucke voll zu saufen und so. Und dass für viele, dass dieses, was du eben als störend angesprochen hast, dieses, bist du schwanger, dass das langsam so ein bisschen verschwindet oder weniger wird. Dass Leute es akzeptieren, dass es sogar Partys geben kann ohne Alkohol, was ja vielleicht heutzutage noch ein bisschen komischer, aber dass das schon stattfindet. Und dass es so ein bisschen normalisiert wird, dass diese Droge eben nicht normal ist. Ähnlich so wie Zigaretten. Manche Leute, ja, rauchen noch, aber es ist nicht Standard, es ist nicht normal, in Flugzeugen zu rauchen oder in Restaurants zu rauchen. Das war ja mal vollkommen normal. Und ich glaube, dass auch mit Alkohol hier ein gewisser Wandel stattfindet. Dass wir es eben auch als cool empfinden, wenn jemand nicht trinkt und wenn er sich um seine Gesundheit kümmert auch. Und für die meisten ist es selbstverständlich, nicht mehr zu rauchen oder nicht zu rauchen. Und ich denke, dass auch mit dem Alkohol, dass wir da so ein bisschen mehr so eine Balance finden zwischen, ja, das kann man trinken, das ist auch in unserer Kultur verankert, aber du musst nicht immer mittrinken und es ist auch vollkommen normal und cool, wenn du das nicht tust. Ich denke, da kommen wir immer mehr hin.
Ja, und immer bessere Alternativen dahingehend auch zu finden.
Ja, was auch immer das dann heißt. Manche mögen dann ihr alkoholfreies Bier, die werden immer besser, oder ihren Mocktail oder so. Ich brauche das gar nicht. Ich habe jetzt nicht, ich sitze nicht da abends und denke mir, wie kann ich mir jetzt meinen Wein durch irgendwas, eine alkoholfreie Variante ersetzen? Mir reicht mein Mineralwasser. Ich bin sehr froh, einfach über das Krafttraining, dass ich durch den Verzicht wirklich entdeckt habe. Und ich habe echt das Gefühl, ich tue was Gutes für mein eigenes zukünftiges Ich. Und auch, ich fühle mich auch wohl als Vater meinen Kindern gegenüber, dass ich diese Tradition, meine Eltern wussten es nicht besser, ne? Insbesondere mein Vater, wir kommen aus der Pfalz, väterlicherseits.
Weinregion, ja.
Ja, aus einer Weinregion, das zu ändern. Und ich denke, dass das, was wir tun, was wir hier ändern, richtig ist, in dieser Art und Weise auch. Nicht unbedingt so radikal, dass man sagt, du darfst gar nicht mehr trinken, sondern wenn du das willst, aus eigener freier Entscheidung, weil du dich um deine Gesundheit kümmerst oder um deine Kinder oder was auch immer, oder dann, dass du dann diese Freiheit hast, das auch wirklich zu tun, ohne dass Leute anfangen zu nerven und zu sagen, hey komm, einen kannst du doch trinken oder so.
Ja, total. Und da hilft eben auch einfach aufklären und informieren, ne, dass man selbst, genau wie du sagst, eben selbst befähigen kann, diese Entscheidungen für sich und seine Gesundheit zu treffen.
Ja.
Vielen, vielen Dank, lieber Bas. Ich fand's
danke
super.
Dir,
ich
Clarissa.
Bin sehr gespannt und kann dein Buch nur empfehlen. Da kann man genau das sicherlich auch nochmal lesen und eintauchen und da hoffentlich ganz viel für sich mitnehmen.
Ja, oder wie gesagt, auf YouTube kann man auch ein Video von mir sehen, über eine Stunde geht das, wo ich also den Weg des Alkohols, den er so im Körper nimmt, verfolge und ein bisschen auf die Risiken und die neueren Studien eingehe.
Super, alles klar. Vielen, vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns doch über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, und mehr gibt es dann auch schon in 14 Tagen. Da freue ich mich sehr auf meine Expertin Dr. Yael Adler. Sie ist Dermatologin und Ernährungsmedizinerin und bekannt in den Medien. Jetzt hat sie ein neues Buch mit dem Titel Genial ernährt und vereint 2 absolute Trendthemen in eins, nämlich Healthy Longevity. Wie genau das funktioniert und wie man es schafft, gesund zu altern, verrät sie uns in der nächsten Podcast-Folge. Seid also unbedingt dabei. Und damit ihr keine neuen Folgen verpasst, könnt ihr gerne den Vital-Podcast abonnieren mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören folgt uns doch bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder geht auf vital.de. Außerdem gibt es wie immer auch das Vital-Printheft für euch zum Reinschauen. Und wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.